DW Menschen und Märkte.
Neuer Wirbel um den Brexit, alte Sorgen um die Inflation, wiederkehrende Debatten beim Artenschutz und existenzielle Ängste im Regenwald. Das sind unsere Themen in der Wirtschaft. Mein Name ist Insa Wrede. Auch wenn der Brexit noch gar nicht stattgefunden hat, hat er bereits deutliche Schäden angerichtet. Vor allem die Unsicherheit macht der Wirtschaft zu schaffen. Wann kommt der Brexit? Unter welchen Umständen? Und kommt er überhaupt? Auf diese Fragen gibt es seit Jahren keine Antwort. Das Einzige, worauf man sich verlassen kann, es gibt immer wieder neue Gründe für noch mehr Unsicherheit. So sorgt seit Sonntag ein Geheimdokument der britischen Regierung, das an die Sunday Times durchgestochen wurde, für weitere Sorgen. Imke Köhler berichtet.
Operation Yellowhammer heißt die Studie, die jetzt für so viel Wirbel sorgt. Dabei enthält sie kaum etwas, was man nicht schon gehört hätte. Dass ein No-Deal-Brexit zu Engpässen bei Lebensmitteln oder Medikamenten führen könnte, wird schon seit Monaten diskutiert. Dass allerdings auch Kraftstoffe knapp werden könnten, vielleicht sogar zwei Raffinerien vorübergehend schließen müssten, das schreckt nun einen der größten Handelsverbände, die Freight Transport Association FTA, auf. Denn das, glaubt der stellvertretende FTA-Chef James Hookham, würde weitreichende Folgen für die Verteilung von Gütern haben. Und er schiebt nach, das sei mit ihnen zuvor nie besprochen worden. Darüber hinaus beschäftigen die Nationen jetzt drei Fragen. Erstens, worum geht es denn genau in der Studie?
Operation Yellowhammer is the name that the government has given to planning for absolutely the worst case in the event of a no-deal Brexit.
Michael Gove, der in der Regierung für die Vorbereitung eines No-Deal-Brexit zuständig ist, betont, dass die Studie den schlimmsten anzunehmenden Fall untersucht habe, was so viel heißt wie sehr wahrscheinlich kommt es nicht so schlimm. Andere Stimmen behaupten genau das Gegenteil. Ihnen zufolge beschreibt die Studie die tatsächlich zu erwartenden Auswirkungen eines EU-Austritts ohne Abkommen. Die zweite heiß diskutierte Frage lautet, wie alt ist das Dokument überhaupt? Sind die Angaben darin noch gültig? Auch dazu sehr unterschiedliche Aussagen. Nochmal Michael Gove.
And it's also important to recognize that this is an old document, that since it was published and circulated, the government have taken significant additional steps to ensure that we are prepared to leave on October the 31st, deal or no deal.
Das Papier sei alt, sagt Gove. Und seit der Erstellung der Studie habe die Regierung signifikante Schritte unternommen, um auf den Brexit, wie auch immer der aussehen mag, vorbereitet zu sein. Aber auch daran gibt es Zweifel. Die vorliegende Version könne erst wenige Wochen alt sein, glauben mehrere Medien übereinstimmend. Und wenn die Studie erst einige Wochen alt ist, können dann die Vorbereitungen schon so viel weiter sein, dass kein Chaos mehr droht? Die Frage geht damit einher. Caroline Fairbairn vom Unternehmensverband CBI ist nicht davon überzeugt, dass die Gefahr schon gebannt ist.
What Yellowhammer does show is just how incredibly serious for our economy.
Was Yellowhammer zeigt, ist, wie unglaublich ernst ein No-Deal für unsere Wirtschaft wäre. Es ist schwierig vorherzusagen, wie die Auswirkungen genau aussehen würden, aber nach unseren Gesprächen mit Unternehmen in den letzten drei Jahren klingt das Papier plausibel. Das bedeutet, dass wir versuchen müssen, einen Deal zu bekommen. Das muss für die Regierung höchste Priorität haben.
That must be the number one priority of government.
Während die Wirtschaft also weiterhin die möglichen Folgen des No-Deal-Brexit diskutiert, beschäftigt 10 Downing Street noch etwas anderes. Und das ist natürlich die dritte Frage rund um Yellowhammer. Wer hat das Papier durchgestochen? Premier Boris Johnson hat den früheren Finanzminister Philip Hammond in Verdacht, der angekündigt hatte, einen No-Deal mit aller Kraft verhindern zu wollen. Ein Sprecher von Hammond dementiert das allerdings. Der Ex-Minister sei für diese Veröffentlichung nicht verantwortlich.
Geheimdokument sorgt für neuen Wirbel um den bevorstehenden Brexit, Imke Köhler. Die Wirtschaft leidet nicht nur unter der Unsicherheit, ihr bekommt es ebenfalls nicht gut, wenn die Preise zu schnell steigen oder fallen. Daher strebt die Europäische Zentralbank eine Inflationsrate von knapp unter 2% an. Das will seit Jahren aber nicht so recht klappen, trotz diverser, teils drastischer Maßnahmen. So hat die EZB unter anderem die Märkte mit Billionen Euro geflutet. Woran liegt es, dass die Preise seit Jahren nicht mehr deutlich steigen? Dieter Reeg hat sich umgehört.
Die Inflation ist so tot wie ein rostiger Nagel. Dieser Satz stammt vom einstigen SPD-Wirtschaftsminister Karl Schiller 1968. Da lag die Teuerungsrate in Deutschland knapp über 0%. Wenig später, in den 70er Jahren jedoch, nach der ersten Ölkrise, war die Inflation dann wieder zurück. Nicht zuletzt wegen derartiger Erfahrungen möchte Holger Bahr von der Deka Bank trotz anhaltend niedriger Inflation nicht vom Ende der Inflation sprechen. Er verweist vielmehr darauf, dass auch mehr als 10 Jahre nach der Finanzkrise deren Auswirkungen noch zu spüren sind.
In der Zeit haben offenkundig die wirtschaftlichen Prozesse noch nicht so stark eingesetzt mit einer Senkung der Arbeitslosigkeit in vielen Ländern, dass daraus ein Lohndruck, ein Inflationsdruck entstanden wäre, der den Inflationszielen der Notenbanken nahegekommen wäre.
Die Notenbanken, sei es die amerikanische Federal Reserve, sei es die EZB, streben ein Inflationsziel von knapp 2% an. Durch ihre Politik der niedrigen Zinsen wollen sie diesem Ziel näher kommen. Bislang jedoch, zumindest für den Euroraum, mit sehr mäßigem Erfolg. Und das, obwohl zusätzlich die Löhne nach oben gehen und damit der Konsum angeschoben wird. Eine Grundvoraussetzung für die Teuerung. Jürgen Michels, Chefvolkswirt der Bayern LB, relativiert das Argument jedoch.
Wir sehen in Deutschland, dass die Löhne nach oben gehen. Wir sehen das in den USA, dass sie nach oben gehen. In vielen anderen Euroland-Ländern ist das immer noch nicht der Fall.
Das jedoch kann sich ändern und die Rückkehr einer stärkeren Inflation bewirken. Dennoch glaubt Jürgen Michels nicht, dass die Inflation in naher Zukunft zu einem großen Problem für die Eurozone wird.
Ich würde aber nicht sehen, dass das Thema für ein und alle Mal vergessen ist, was alles, was wir derzeit sehen, auch Richtung Fiskalpolitik, unter dem Motto, wir müssen ja nur noch Schulden machen und alles geht nach oben, das kann durchaus dazu führen, dass Inflation wieder zum Thema wird. Es steht aber nicht unmittelbar auf der Tagesordnung.
Zum Beispiel staatliche Investitionsprogramme gegen eine einbrechende Konjunktur könnten nach Meinung des Bayern-LB-Ökonomen einen Inflationsschub bewirken. Dennoch, aktuell ist die Inflation weiter niedrig. Holger Bahr von der Deka Bank sieht neben den bereits genannten Ursachen weitere.
Sei es über Digitalisierung, die die Preissteigerung etwas dämpft, über die demografische Entwicklung, die ein Stück weit dämpfenden Effekt hat. Und vielleicht auch der Wettbewerbsdruck, der immens geworden ist, auch gerade bei Unternehmen, dass die Preissteigerungen nicht so weiterreichen können.
Nicht zuletzt die Globalisierung der Wirtschaft hat es schwerer gemacht, Preissteigerungen am Markt durchzusetzen. Zudem erweisen sich billige Importe aus Schwellenländern als Preis- und Inflationsbremse. Die aktuellen Handelsstreitigkeiten jedoch laufen dem genau entgegen. Ein komplizierter Mix also, wie Inflation angeschoben bzw. gebremst wird. Holger Bahr von der Deka Bank ist unter dem Strich jedoch zuversichtlich, dass die EZB ihr Ziel von knapp 2% Inflation erreichen wird.
Die Amerikaner haben gezeigt, dass es geht. Die liegen ungefähr um die 2%. Also die sind gar nicht unglücklich mit ihrer Inflationsrate. Hier in Deutschland haben wir für die Kerninflationsrate ungefähr die Hälfte. Das ist zu wenig, aber Richtung 2% innerhalb der nächsten 2-3 Jahre zu kommen, ist durchaus realistisch.
Dieter Reg über die Inflation in der Eurozone. In diesem Jahrhundert könnte 1 Million von fast 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten für immer von der Erde verschwinden. Mit diesem Szenario eröffnete die Weltartenschutzkonferenz am Samstag in Genf. Sie überprüft alle 3 Jahre, welche Arten gar nicht oder nur begrenzt gehandelt werden dürfen. Seit rund 30 Jahren ist beispielsweise der internationale Handel mit Elfenbein verboten. Das hat wahrscheinlich den afrikanischen Elefanten vom Aussterben bewahrt. Trotzdem wird wieder über den Elfenbeinhandel debattiert, so auch auf der aktuellen Konferenz. Dietrich Karl Meurer.
Tierschutz funktioniert, erzählt am Rande der Genfer Artenschutzkonferenz voll Begeisterung Patience Gandiva von der Wildtierbehörde des südafrikanischen Landes Simbabwe.
We have got a good story to share.
Wir haben eine Geschichte, die wir der Welt erzählen müssen, das Geheimnis der Erhaltung der Elefanten.
Of the conservation of the elephants.
Patience Gandiva verweist auf den Erfolg der radikalen Schutzmaßnahmen, die dazu geführt haben, dass die Bestände der grauen Dickhäuter in Simbabwe mittlerweile stabil sind. Deshalb könne man es auch wagen, das weltweite strikte Verbot des Handels mit Elfenbein wieder etwas zu lockern.
We need to be allowed.
Der Handel muss uns wieder erlaubt werden, natürlich reguliert.
But in a regulated manner.
Mehrere Länder des südlichen Afrikas haben einen Antrag gestellt, einen nicht kommerziellen Handel mit Elfenbein zu erlauben. Patience Gandiva von der Wildtierbehörde Simbabwes argumentiert, mit dem Ertrag könnten weitere Schutzprogramme für Elefanten finanziert werden. Nun, es ist sehr wichtig, dass die Arten, die wir erhalten wollen, auch für ihre Erhaltungskosten aufkommen.
Die Schutzprogramme der meisten Regierungen im südlichen Afrika sind unterfinanziert. Naturschutz war noch nie billig, sondern ist ein teures Unternehmen. Tierschützer sind entsetzt über das Ansinnen, etwa Arnulf Könke, der Leiter des Fachbereichs Artenschutz bei der Natur- und Umweltschutzstiftung World Wildlife Fund for Nature, WWF.
Jedes Jahr werden ungefähr 20.000 Tiere für ihr Elfenbein illegal getötet. Und gegen diese Wildereikrise muss dringend vorgegangen werden. Wir glauben aber, dass diese Anträge aus dem südlichen Afrika, auch wenn wir die Fortschritte der Länder sehr schätzen, was die Bestände angeht, zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die nicht unterstützen können. Es ist keine Zeit gerade für mehr Elfenbeinhandel auf der Welt.
Seit Jahren versuchten der WWF und andere, die Nachfrage nach Elfenbein zu reduzieren, etwa in Asien. Zwar ist in China der Handel seit dem letzten Jahr komplett verboten, doch zeige Japan Interesse, heißt es etwa vom Tierschutzverband Pro Wildlife. Eine Freigabe des Handels sende an die potenziellen Konsumenten genau das falsche Signal. Auch Deutschland sieht den Antrag aus Afrika kritisch. Jürgen Friedrich vom Bundesumweltministerium, der Leiter der deutschen Verhandlungsdelegation bei der Genfer Artenschutzkonferenz, befürchtet, dass legaler und illegaler Elfenbeinhandel nicht klar voneinander zu trennen sein würden.
Wenn man jetzt die Märkte für Elfenbein zum Beispiel aus dem südlichen Afrika wieder öffnen würde, dann besteht eindeutig aus unserer Sicht die Gefahr der Vermischung von diesen dann legal gehandelten Beständen mit den illegalen Beständen aus der Wilderei, die dann dadurch reingewaschen werden könnten.
Die Generalsekretärin des Washingtoner Artenschutzübereinkommens Yvonne Igero spricht von einem Dilemma. Sie selbst habe beobachten können, dass zum Beispiel in Simbabwe die Elefantenbestände in einigen Gegenden stark gewachsen sind. Das sorge für Konflikte mit der Bevölkerung. Schäden, die die Tiere anrichten, könne man sehen. Habe man sich bislang auf den illegalen Handel konzentriert, müsse man nun andere Fragen stellen.
How can we benefit?
Wie können wir den Menschen helfen, die Seite an Seite mit dieser Tierwelt leben? Wie können wir sicherstellen, dass die Wildhüter, die auf die Elefanten aufpassen, über die finanziellen Mittel und Ressourcen verfügen, damit sie sich um sie kümmern können und dass diese Lebensraum finden? Die ortsansässige Bevölkerung müsse in der Lage sein, mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der Tierbestände ein gutes Auskommen zu finden. Das klingt fast so, als befürworte sie einen Elfenbeinhandel. Doch Yvonne Igero betont, sie sei völlig neutral. Die Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzübereinkommens allein würden über die Anträge entscheiden.
Dietrich Karl Meurer zur Debatte über den Handel mit Elfenbein. Einer der Orte mit der größten Artenvielfalt weltweit ist der Amazonas-Regenwald. Er bietet Tieren und Pflanzen ebenso ein Zuhause wie verschiedenen indigenen Völkern. Seit in Brasilien Jair Bolsonaro regiert, müssen die Bewohner des Regenwaldes verstärkt um ihre Heimat und ihre Gesundheit fürchten. Denn dem Präsidenten ist die Ausbeutung des Regenwaldes wichtiger als der Schutz von Umwelt und Menschen. Ivo Marušík.
Im brasilianischen Regenwald ist ein regelrechter neuer Goldrausch ausgebrochen. Tausende Goldschürfer dringen in Naturschutzgebiete und in die Reservate der Indigenen ein, um dort nach Gold zu suchen. In Brasilien nennt man sie Garimpeiros.
2019.
Im Jahr 2019 sind die Garimpeiros zurückgekehrt. Ich habe das mal überschlagen und ich schätze, dass es rund 20.000 Goldsucher sind, allein auf unserem Gebiet. Sagt Davi Kopenawa, der bekannteste Anführer des Yanomami-Volks. Die Yanomami leben relativ abgeschieden im äußersten Norden Brasiliens an der Grenze zu Venezuela. Wenn Davi Kopenawa Yanomami recht hat, dann leben allein in dem Gebiet, das dem Volk in Brasilien zugesprochen wurde, allein so viele illegale Goldschürfer wie Indigene. Und das hat dramatische Auswirkungen. Denn die Garimpeiros richten im Regenwald zum Teil noch größere Schäden an als die Holzfäller und Kleinbauern, die den Wald roden. Das Wasser ist schmutzig, sehr schmutzig sogar. Der Rio Muariqueira, der Rio Mucajaí, der obere Catrimani und auch der Apiaú. Das sind 4 oder 5 große Flüsse, die durch das Yanomami-Gebiet fließen und die sind schon völlig zerstört. Denn die Goldsucher hinterlassen nicht nur Kraterlandschaften. Um die Goldkörnchen von anderen Sedimenten im Flussschlamm zu trennen, arbeiten sie mit Quecksilber. Das Schwermetall gelangt in die Flüsse und reichert sich in den Fischen an, die wiederum die wichtigste Nahrungsquelle der Indigenen sind. Eine Studie der Oswaldo-Cruz-Stiftung hat jetzt bei den Yanomami weit überhöhte Quecksilberwerte festgestellt. Die Wissenschaftler haben Haarproben ausgewertet und bei 56% der Menschen lag der Quecksilberwert deutlich über dem Grenzwert, den die Weltgesundheitsorganisation vorgibt. Bei einem 3-jährigen Kind war der Grenzwert sogar um das 7-fache überschritten. Das heißt, die Garimpeiros vergiften die Indigenen schleichend. Und dass der Goldabbau gerade jetzt wieder zunimmt, ist kein Zufall, sondern es ist die erklärte Politik der Regierung von Präsident Bolsonaro. Ich habe vor, den Goldabbau zu legalisieren, und zwar auch für die Indios. Bolsonaro hatte im Wahlkampf immer wieder Sympathie für die Garimpeiros bekundet und versprochen, diese bislang verbotene Aktivität im Urwald zu erlauben. Es ist doch absurd, welche Mineralreserven in diesen Gebieten lagern. Deswegen suche ich Kontakt zur Ersten Welt, um diese Vorkommen auszubeuten, und deswegen gehe ich auch auf die USA zu. Die Garimpeiros, die Goldschürfer, verstehen das als Freibrief, ungehemmt in Naturschutzgebiete und indigenen Reservate einzudringen. Tausende beteiligen sich an diesem Rennen. Kontrollen finden praktisch nicht mehr statt, seit Bolsonaro regiert. Davi Kopenawa sagt, die Polizei ist dort zusammen mit den Goldschürfern und Abgeordnete und selbst Senatoren sind auch oft dabei. Und der Yanomami-Anführer kommt zum Schluss, sein Volk sei in großer Gefahr. Ich glaube, die Regierung von Bolsonaro wird uns alle umbringen. Sie tötet uns nicht durch Kugeln, sondern durch Krankheiten, aber das werde ich nicht zulassen.
Düstere Zeiten für den brasilianischen Regenwald und seine Bewohner. Ein Beitrag von Ivo Maruschik. Auch den Holzfällern kommt Bolsonaros Politik entgegen. Weil wieder mehr brasilianischer Regenwald abgeholzt wird, haben Deutschland und Norwegen angekündigt, ihre Fördermittel zum Schutz des Amazonas-Urwaldes auf Eis zu legen. Nun sind die Gouverneure der Teilstaaten aktiv geworden. Anne Herberg.
Gegenwind für Bolsonaro. Die Gouverneure der brasilianischen Amazonasstaaten haben sich für die Zusammenarbeit mit Europa beim Regenwaldschutz ausgesprochen und damit gegen die Position von Jair Bolsonaro gestellt. In einer Stellungnahme vom Sonntag hieß es, man bedauere, dass die Haltung der Bolsonaro-Regierung Deutschland und Norwegen dazu veranlasst habe, Fördergelder aussetzen zu wollen, die zum Schutz und Erhalt des Amazonas dienen. Insbesondere der Amazonasfonds, der von Norwegen und Deutschland finanziert wird, müsse bedingungslos verteidigt werden. Gouverneure aller der insgesamt 9 Amazonas-Teilstaaten unterzeichneten das Schreiben. Es sei nun ein direkter Dialog mit europäischen Ländern aufgenommen worden. Dies sei den Botschaften Norwegens, Deutschlands und Frankreichs bereits offiziell gemeldet worden, erklärten die Unterzeichner gegenüber brasilianischen Medien. Aus dem Präsidentenpalast gab es dazu bisher keine Stellungnahme. Im Streit um die beschleunigte Abholzung des Amazonaswaldes hatten sowohl Deutschland als auch Norwegen angekündigt, Finanzhilfen an Brasilien auf Eis zu legen. Bolsonaro reagierte verärgert, kritisierte Norwegen wegen des Walfangs und erklärte, Deutschland solle mit seinem Geld selbst aufforsten. Nach Angaben von Umweltschützern hat die Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet im vergangenen Jahr um mindestens 15% zugenommen. Das Weltrauminstitut INPE, das mit Satellitendaten arbeitet, geht für den Monat Juli sogar von einer Vervierfachung der Rodungen aus.
Brasiliens Gouverneure setzen sich für den Schutz des Urwaldes ein. Mit diesem Beitrag von Anne Herberg sind wir am Ende unserer Wirtschaftssendung am Montag. In der Technik war Thomas Schmidt, mein Name ist Insa Wrede. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören Sie morgen wieder rein.
Das war ein Podcast der DW.